für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
So, der Kollege Berger ist noch etwas abgelenkt.
Ja,
wir legen aber los. Der Countdown ist runtergelaufen, Patrick. Damit herzlich willkommen zu Orf Süd mit ein wenig Verspätung. Tut uns sehr leid, aber ich muss gestehen, ich war richtig krank. Ich konnte nicht und Patrick war noch im Transfermarktfieber. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir diesmal ein ganz klein bisschen später aufnehmen. Aber ich denke, das passt schon insgesamt. Und wir haben ein Spiel gegen Heidenheim, gegen den Tabellenletzten hinter uns und ein Deadline-Day. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz mit dem Spiel an. Da ist schon ganz viel drüber gesagt worden. Das war kein Ruhmesblatt vom BVB. Da war viel zu viel los. Die haben viel zu viel zugelassen. Dass die hinten raus das Spiel noch gewonnen haben, war Glück. Mhm. Aber du hast wieder 2 Punkte auf die Bayern gut gemacht an diesem Wochenende. Du hast das Spiel am Ende gewonnen. Und Nico Schlotterbeck hat den Meisterschaftskampf ausgerufen. Ich finde das super. Ne? Ich bin da voll für. Selbst wenn das schon im März nichts mehr wird, ist mir egal. Mhm. Ich finde das super, wenn Spieler da auch vorangehen. Und das wollen die Fans ja auch spüren. Ne? Und das wollen ja alle spüren, dass die sich nicht ergeben, sondern dass die halt, dass die sagen, hey, wir sind dabei, wir sehen da eine Chance.
Mhm. Erstmal hallo, auch von meiner Seite, nach dem wilden Deadline-Day, gute Besserung auch an dich, Jesko. Ich hoffe, dass es dir wieder besser geht. Ich glaube ja, sonst wärst du heute nicht hier.
Und das wird schon. Ich trinke eine Cola, dann geht's mir direkt besser.
Wieso hat meine Oma immer früher gesagt, Unkraut vergeht nicht, ne?
Mhm. Ja.
Zieh dir nochmal hier. Hast du eigentlich schon einen Cola-Vertrag oder müssen wir da noch irgendwie was
wechseln? Nein. Es gibt ja diesen Snowboard fahren vor 2 Wochen. Es gibt ja diesen lustigen Trend, wo einfach so Leute so einfach über so einen kleinen Huckel hüpfen und dann sagen, hier, Red Bull, contact
me. Hast du auch gemacht?
Nee, hätte ich nicht. Dafür bin ich so gut. Weißt du, contact mich,
ja,
dann
habe
ich keine Zeit für. Nein, Quatsch. Nee, aber das finde ich lustig. Das muss ich sehr drüber lachen jedes Mal. Das ist so ein Trend, der hat mir mal gefallen.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es waren auch ein paar Sachen dabei, die sogar mir in die Timeline gespült wurden, obwohl ich jetzt kein Skifahrer bin. Aber fand ich auch witzig. Ja, kommen wir zum Spiel, kommen wir zu Schlotterbeck. Ich halte ein bisschen dagegen. Also auf der einen Seite, ich finde, oder es deckt sich dann auch mit dem, was wir in einer Folge hier schon mal gesagt haben, dass es tatsächlich auch intern einige Spieler gibt. Wenn ich sagen, dass es jetzt einen Schwur gibt, das ist zu viel, aber dass es schon auch Spieler in der Mannschaft gibt, die weiterhin daran glauben, dass sogar noch vorne was passieren kann. So, sieht Lucy im Übrigen auch so. Ne? Einmal bellen, ihr auch an den Endgeräten, wenn ihr das genauso seht.
Ja, ganz kurz, Lucy, Decke. Decke.
Fährt aber ganz gut jetzt hier, ne?
Super, ja, aber die ist gerade irgendwie aufgeregt, ich weiß auch nicht warum. Wir machen weiter.
Also dass es tatsächlich Spieler in der Mannschaft gibt, die nach wie vor dran glauben und die wirklich bis zum Schluss sagen, solange die Bayern nicht rechnerisch durch sind, ist die Messe nicht gelesen und vor allen Dingen fiebern alle diesem 28. Februar hin, wo das direkte Duell kommt, wo die Bayern nach Dortmund kommen und die Bayern spielen ja auch noch in der Champions League und haben durch die Champions League, die sie ja, wie ich finde, berechtigte Chancen haben, wirklich zu gewinnen, vielleicht dann irgendwann so den Moment, wo die Prioritäten sich vielleicht ein bisschen verschieben. Ich halte jetzt zumindest in dem Punkt gegen, weil du sagst, du findest es so super.
Dagegen? Ja,
genau. Ich weiß nicht, ob das so Aussagen sind, die er natürlich auch ein bisschen tätigt, um das zu sagen, was die Fans hören wollen. Ich weiß nicht, ob da vieles auch, ich will nicht sagen, dass das gespielt ist, aber es sind dann schon oft in so einem Moment, wo jetzt auch ohnehin die Fans vielleicht ein bisschen ungeduldig in die Schlotterbeck-Richtung sind, dann auch ab und an mal Aussagen, die er dann tätigt, damit die Jungs oder die Mädels sagen, ja, der sagt's mal, endlich sagt's mal einer und der hat unseren Verein nicht verdient, weil es da ja auch dann wieder Kontra gab. Nico Kovac hatte ja auch dann auf der PK darauf reagiert, ist nicht so wirklich auf diese Nummer eingegangen, hat auch versucht, so ein bisschen zu bremsen und einzufangen. Also nicht falsch verstehen, ich finde es richtig, mutig zu sein, ich finde das gut, ich finde es auch super, wenn sie weiterhin den Glauben bis zum Schluss daran haben. Ich finde halt nur, dass das, also es ist ja gerade jetzt nach dem 3-2 gegen Heidenheim, das mit Ach und Krach gewonnen wurde. Du hast jetzt nicht da souverän irgendwie 3-4-0 gewonnen und stellst dich jetzt mit breiter Brust hin, aber gewonnen. Ja. Stellst dich aber jetzt nicht mit breiter Brust hin, Jesko, und kannst dann sagen, ja, aber natürlich müssen wir an den Titel denken. Das, ne, da ist so ein bisschen,
ich verstehe,
es ist so ein bisschen verzerrtes Bild, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich ich finde, wenn du weißt, ja, und wir ja wissen, dass in der Mannschaft das Thema ist, ja, und er sich dann hinstellt und es sagt, dann sagt er es nicht, um den Fans zu gefallen, sondern einfach, weil sie das als Thema in der Mannschaft haben. Ne? Also so kann man es ihm dann auch auslegen. Aber natürlich ist er gerade auch in einer speziellen Situation, auch in einer speziellen vertraglichen Situation. Das heißt also, da sind dann andere Schauplätze vielleicht auch ganz angenehm, als wenn es ständig nach dem Spiel darum geht, ob er jetzt irgendwann mal seinen Vertrag verlängert oder eben nicht verlängert. Mhm. Ne? Das verstehe ich hundertprozentig. Nico Kovac habe ich dann auch. Ich hatte ihn nach dem Spiel im Interview und habe ihn dann auch hinten raus so gefragt, so nach dem Motto, ja, und jetzt sind es auch nur noch 6 Punkte auf die Bayern. Ah, da gesagt, nein, wir gucken nur in den Rückspiegel. Ne? Da gucken wir gar nicht nach vorne und so. Also an mancher Stelle ist mir dann noch zu viel Understatement. Ich finde das super, wenn die ein bisschen auf die Kacke hauen. Das sollen sie mal ruhig machen. Aber es ist halt auch oft so, ne, und damit schöne Grüße an meinen Kollegen Torben Hoffmann. Wie oft haben wir uns schon vor einem Bayern-Spiel in Dortmund die Situation spannend geredet und dann kamen die da und patsch und nach 10 Minuten gefühlt stand es 2-0 für Bayern und dann war das Ding gelaufen. Ne? Mhm. Deswegen lass uns doch einfach bis Ende Februar die Spannung und alles und alles hochhalten und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin kann ja auch noch einiges passieren.
Definitiv. Es ist auch noch was passiert, Jesko, was interessant ist. Sergio Gyökeres hat auf der einen Seite einen Doppelpack gemacht, hätte einen Hattrick erzielen können. Erstmal glaube ich, dieser Doppelpack und auch mal wieder aus dem Spiel heraus ein schönes Tor zu erzielen, ein klassisches Stürmertor, das tut ihm, glaube ich, gut. Er hat aber offenbar eingesehen, dass Elfmeter vielleicht nicht mehr so seine Megastärke werden. Ne? Wie erging es dir im Stadion? Ich war ja einen Tag vom Deadline Day in München. Ich habe es in der Redaktion geguckt. Auf dem einen Fernseher lief das Handballfinale, auf dem anderen Fernseher lief Dortmund gegen Heidenheim.
Der berühmte Second Screen.
Ja, genau. Und wie hast du es im Stadion gesehen? Wollt der zu viel?
Ja, oder? Also sie wollten alle, dass er schießt. Ne? Also auch Schlotterbeck hatte sich ja den Ball genommen. Da dachte ich, oh, jetzt kommt Schlotti und sagt, nee, das ist jetzt Chefsache hier.
Erstmal ein cooler Moment, ne?
Ja, aber das war wohl bisschen Theater. Also es war wohl klar, dass Gyökeres spießen sollte und Schlotti so ein bisschen da Theater gemacht hat, um das Ganze so noch ein bisschen zu inszenieren.
Sind wir doch wieder bei der Schlotterbeck-Inszenierung, siehst du?
Ja, schon wieder. Ja. Aber das war ja für Gyökeres. Ne?
Ja, ich verstehe.
Am Jubel übrigens, gerade beim zweiten Tor von Gyökeres hast du gesehen, wie die Mannschaft ihm das gönnt. Ne, wie die Mannschaft ihm gönnt, dass er wieder Tore schießt, weil die Mannschaft natürlich auch weiß, dass sie seine Tore brauchen. Ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, der verschießt. Ich hatte da kein gutes Gefühl. Und es war ja auch beim ersten schon knapp. Da war Ramay ja schon mit einer Hand dran. Den zweiten knallt er dann drüber. Ich meine, wäre Emre nicht krank geworden, hätte er geschossen. Ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Ja, also solange die Dortmunder gewinnen, fällt das halt nicht so ins Gewicht. Ne? Das ist halt einfach so. Aber ich finde, wir sollten jetzt einfach mal sagen, so jetzt schießt ein anderer. Weil das
kann ich ja selbst im Endeffekt so anklingen lassen. Aber wer schießt denn dann, wenn ein Can, wenn Benzebaini nicht auf dem Platz sind und der Gyökeres ist trotzdem da? Also
Schlotterbeck oder was? Schlotterbeck, keine Ahnung, Brandt? Weiß ich nicht. Ja. Spannende Frage. Können wir mal mitnehmen?
Ja, können wir echt mal mitnehmen.
Aber da werden wir im Vorfeld wahrscheinlich keine Info zu bekommen.
Ja, und der Kobel war ein bisschen sauer bei dir im Interview.
Ja, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen, weil für ihn war die Aktion gegen ihn ein ganz klares Foul, was dann zurückgepfiffen wurde. Ich habe da nach wie vor so ein bisschen meine Bedenken, weil ich finde, dass die Latte, was denn dann faul ist am Torwart, an diesem Wochenende extrem hochgehängt wurde, auch schon bei den Schalkern in Bochum, wo die für mich ein völlig reguläres Tor erzielt haben. Und ich muss sagen, das Tor von Heidenheim, also er hat ganz klar gesagt, er wäre bedrängt worden, er hätte den Ball nicht fangen können, sonst hätte er ihn gefangen, also faul. Und wenn das jetzt nicht mehr gepfiffen wird, dann würden sie jetzt, dann müsste er mit allem, was er hat, zu jedem Ball gehen und dann wird es Verletzte geben und das will ja auch keiner. Das war so seine Argumentation. Sehe ich ein bisschen unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber also er kriegt eine Berührung, ich kann dann immer nicht so 100% sagen, wie entscheidend ist die denn dann, wenn ein Torwart in der Luft ist und dabei einen Ball zu fangen. Wir kennen das, ich kenne das aus dem Basketball, habe lange Basketball gespielt. Wenn du in der Luft bist und zum Korb gehst und dann nur leicht berührt wirst, dann bist du halt weg. Na, dann hast du auch keine Chance, wirklich dagegen zu steuern. Naja. Am Ende hat ja der Schiri Jöllenbeck was, glaube ich, schon gepfiffen. Da war der Ball noch nicht im Tor. Deswegen hatten sie auch gar keine Möglichkeit, sich das irgendwie anzugucken.
Ja,
und auf der anderen Seite haben sie es dann einfach mal schön laufen lassen. Denn das Tor, das 1:0 war ja eigentlich ein ganz ähnliches, wenn man ehrlich ist, für die Dortmunder.
Jo. So, machen wir einen Haken
dran. Das war das. Machen wir einen Haken dran. Ja. Und schauen wir mal auf den Transfermarkt, der für mich war es spannend, weil ich musste oder durfte zwischen Gelsenkirchen und Dortmund hin und her fahren. In Gelsenkirchen ist immer was passiert. In Dortmund bin ich dann noch einmal hingefahren, um Sebastian Kehl zu interviewen. Der sagt, es passiert nichts mehr. Hat aber, wie ich finde, auch ein paar interessante Dinge erzählt. Kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Um dann wieder wegzudüsen, wo was passiert. Aber in Dortmund ist eben nichts passiert. Es ist keiner gekommen. Es sind in dieser Transferperiode nur Spieler gegangen. Und es gibt einen mittleren Aufruhr im Internet unter den Dortmund-Fans, wie das denn sein könnte, dass da nichts passiert. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt ausdiskutieren. Ich habe ja deine Meinung schon gelesen bei X, dass du da sehr kritisch rangehst. Ich kann das verstehen.
Ja.
Aber erklär mal, wie siehst du das Transferfenster von Borussia Dortmund?
Naja, also ich finde erstmal grundsätzlich, dass dieses du musst das Transferfenster, glaube ich, als Ganzes und als solches nehmen, und da gehört der Sommer ein bisschen mit rein. Die Transfers, ob das ein Chukwuemeka, ob das ein Silva, ob das ein Bellingham ist, wenn du alle mit reinpackst, am Ende über 100 Millionen Euro ausgegeben. Keiner ist bislang so richtig durch die Decke gegangen. Ich traue es einem Bellingham nach wie vor zu. Bei einem Chukwuemeka, toller Spieler, extreme Verletzungsanfälligkeit. Silva hängt sich immer total rein. Am Ende schreibt er sich aber auch noch nicht so aufs Scorerboard, wie man es eigentlich vielleicht erhofft. Das Ganze hängt ja unter diesem Eindruck, dass da vielleicht nicht die absoluten Top-Verpflichtungen getätigt wurden. So, wenn wir jetzt in den Winter reingehen, wir haben Abgänge mit Julien Duranville, das ist wichtig, glaube ich, den abzugeben, um ihm die nötige Spielpraxis zu geben. Absolut, wenn du schon nicht der Meinung bist, dass er dir jetzt aktuell weiterhilft, dann musst du so handeln. Das finde ich okay. Man kann ein bisschen drüber streiten, diese Weiterverkaufsbeteiligung, die Basel hat, muss das bei einer halbjährigen Leihe sein? Ich kann Basel den Standpunkt verstehen, dass sie am Ende sagen, wollen wir, weil wir ein halbes Jahr den Spieler nicht einfach nur ausbilden wollen, aber andersrum, der BVB hat oft genug Marzen, Anselmino und Co. Ja auch nur für eine kurze Zeit gehabt und am Ende wenig davon gehabt. Es steht natürlich auch unter dem Eindruck, gut, Pascal Groß weg, ein verlässlicher Vorlagengeber, auch wenn der in dem Kovac-System jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt hat.
Und ich würde sagen, selbst der vergangenen Saison, Wunsch kam, nicht dieser Saison.
Genau, ne? Der vergangenen Saison kam auch mit dem klaren Wunsch, das ist dann am Ende auch irgendwo verständlich. Was halt eine enorme Schlappe ist, und da bleibe ich dabei, das ist die Aaron Anselmino-Geschichte. Auf den Abgang, obwohl wir es sehr früh schon vermutet hatten, nicht wirklich vorbereitet gewesen, so erschien es mir zumindest. Da können wir auch gleich nochmal gerne ins Detail eingehen. Und dann eben der Philipp Omane-Ausfall. Der ist kurzfristig, den kannst du nicht, oder darauf kannst du nicht in dem Sinne vorbereitet sein. Und dann haben sie ja sehr intensiv drüber diskutiert. Nach dem Heidenheim-Spiel hat Sebastian Kehl gesagt, wir setzen uns zusammen, wir sprechen, wir schauen, um dann
Cole bei Kempel dir am Interview, ne?
Genau, um dann bei dir am Interview nicht, zu sagen, sie machen nichts mehr. Genau, Kempel dürfen wir nicht vergessen, haben sie auch abgegeben nach Hoffenheim, dort soll er mehr Spielpraxis bekommen. Also der BVB hat im Endeffekt nur Spieler abgegeben und hat, und das bringt mich jetzt zu der Meinung, die ich auch auf X veranlasst habe oder kundzutun, es ist ein großes Risiko, wie ich finde, auf der Innenverteidigerposition nichts mehr zu machen. Wohl wissend, dass du natürlich mit Anton, mit Schlotterbeck zwei Top-Verteidiger hast. Du hast einen Rami Benzebaini, ebenfalls wie Schlotterbeck, aber einen Linksfuß. Das heißt, sollte ein Spieler mit einem Rechtsfuß ausfallen, kommst du oft in diese Problematik, wer spielt dann im Innenblock, wenn man Anton krank ist, wenn man Anton angeschlagen ist, was bei ihm seltener passiert, aber auch mal möglich ist. Und dann bin ich kein großer Fan von, also ein Emre Can macht einen soliden Job, wenn er spielt, aber er hat nun mal die Adduktoren- und Schambeinprobleme, der wird keine 90 Minuten, zwei Spiele am Stück machen, und Niklas Süle wirkt für mich überhaupt nicht fit, überhaupt nicht ausdefiniert, ist aktuell enorm weit der Form hinterher, und ich bin eben kein Fan von, ja, ein Riasson kann ja auch da spielen und der kann auch da spielen. So, deswegen wohlwissend, dass du im Winter jetzt wahrscheinlich nicht die absoluten Top-Verpflichtungen tätigst, so, ist es aber für mich, oder bleibt es für mich dann das Risiko, hätte man nicht vielleicht doch was da machen sollen? Und jetzt kommst du. Du hast, glaube ich, ein bisschen eine differenziertere, ich hoffe, ja, meine Meinung ist auch differenziert.
Nein,
ist kein stumpfes Draufhauen, sondern.
Nee, hat damit ja nichts. Genau, ich wollte gerade sagen, dass ich verstehe diese Argumentation auch zu 100%. Nur du kannst halt auch dagegenhalten und sagen, Pascal Groß hat keine Rolle mehr gespielt. Die Position von Pascal Groß ist mehrfach besetzt und alle hatten mehr Einsatzzeit als er. Mhm. Ja. Hinten in der Dreierkette hast du halt die Position fast doppelt besetzt. Brauchst du wirklich noch mehr? Also brauchst du noch mehrere Spieler, die da spielen? Anselmino, da sage ich auch, du musst das ja in dem Moment sehen, wo er geholt wurde. Ja, da war Süle verletzt, da war Can verletzt, da war Schlotterbeck ein halbes Jahr raus und Can ja auch 3-4 Monate schon raus.
Auch ein Süle war zu dem Zeitpunkt
verletzt. Ja, genau, Süle, habe ich auch gesagt, ist auch verletzt gewesen. Mane hatte sich übrigens auch gerade eine Sperre abgeholt in Hamburg. Die brauchten einen Innenverteidiger. So, den haben sie geholt. Und wenn man jetzt sagt, jetzt sind genau diese Spieler alle wieder da, klar, kannst du sagen, Can, wie fit ist er wirklich? Mane schon wieder verletzt. Aber die sind jetzt alle wieder da. Die hätten ja auch Anselmino gern behalten. Ja, und wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich auch behalten. Aber er kam halt auch durch seine Verletzung nicht auf die Spielzeit. Gut, er hätte, glaube ich, 11 Spiele am Stück, oder nicht am Stück, aber insgesamt machen müssen. Ne?
Und 1000 Pflichtspielminuten, ne?
Ja, ja. Es sind halt 11 Spiele, so ungefähr. Ja, ne? So, ja, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass er über bis zum 31. Januar auf diese Spiele oder auf diese Minuten gekommen wäre. Ne?
Aber das ist ja Jesko, und das bringt mich aber auch zu dieser Gesamtkritik. Das ist ja der Punkt, den ich kritisiere. Wir wissen, dass Chelsea so handelt. Wir wissen, dass Chelsea diese Klauseln einbaut. Ich frage mich aber, diese Klausel war, oder diese Spiele, diese 1000 Pflichtspielminuten, waren bis zum 31.12. quasi, oder zählten bis zum 31.12. Das bedeutet, alles, was im Januar reingefallen wäre, war schon gar nicht mehr gültig für die Anselmino-Klausel. Das ist schon mal mein erster Kritikpunkt. Warum gelten die Spiele im Januar nicht? Das hätte den Braten jetzt nicht fett gemacht. Also wenn er die 3 Spiele im Januar gemacht hätte oder 4, hätte es wahrscheinlich am Ende nicht ausgereicht. Aber das finde ich schon ein bisschen unglücklich. Dann vor allen Dingen zu sagen, bis zum 25. Januar dürft ihr das machen. Also bis eine Woche vorm Deadline Day, was den BVB dann ja enorm unter Zugzwang gebracht hat. Also ich kritisiere so ein bisschen die Aufteilung dieser Klausel, dass man dem irgendwie zugestimmt hat, weil dieser Anselmino-Deal, das war
gehabt im Zweifelsfall, ne?
Also du brauchst ja, aber dann musst du ja, aber dann musst du
hattest
ja.
Den.
Ja, ja, ja,
aber dann musst du halt sagen, okay, dann beiß mir diesen sauren Apfel, weil wir ja davon ausgehen, dass wir ihn im Winter im Zweifelsfall nicht mehr brauchen.
Ja. So, aber sie waren ja nach außen dann schon auch enttäuscht. Und es ist auch zu hören, dass sie auf Chelsea sauer waren, weil diese Strömungen, dass sie das machen werden, nie richtig zu spüren waren. Ich habe jetzt am Deadline da ja nochmal mit Chelsea telefoniert, die mir ganz klar gesagt haben, das Verhältnis zum BVB ist gerade schon ganz schön angespannt. War mal deutlich besser. Also da frage ich mich, auf wen oder was bist du dann sauer? Du hast diese Klausel reinverhandelt, also hast du keinen Grund, eigentlich so wirklich sauer zu sein.
Ja, aber das Vorgehen des Clubs ist ja ein anderes Thema als die Klausel an sich. Ne? Also ich kann ja auch auf einen Freund sauer sein, der zu spät zum Trinken kommt. So ungefähr, ne, weil wir halt was trinken gehen wollten. Ja, kommt aber zu spät. Aber so ist jetzt eine schlechte Analogie, gebe ich zu. Aber
ja, ich überlege gerade, wo es zusammen.
Ja, aber ich finde, das Vorgehen ist halt zu kritisieren von Chelsea. Und darauf wäre ich auch sauer als Borussia Dortmund. Ne, aber denen waren ja alle bewusst, dass es diese Klauseln gibt und dass es möglich ist.
Ja, ja, genau. Ja,
ja, deswegen, genau. Deswegen so.
Also ja, du hast dieser Klausel ja zugestimmt. Ich finde halt nur so dieses, Anselmino ist ja kein Spieler, den sie unbedingt haben wollten.
Ja, aber dieser Klausel haben sie ja nicht im Winter zugestimmt. Der haben sie ja im Sommer
zugestimmt. Haben sie im Sommer zugestimmt.
Als sie diesen Spieler unbedingt brauchten und absehen konnten, dass sie ab dem Winter dann, wenn alles gut geht, ich meine, ist immer schwierig, das wirklich abzusehen, aber absehen konnten, dass wenn alle anderen, die in dem Zeitpunkt, wo sie ihn geholt haben, wieder da sind, ja, dass sie dann im Zweifelsfall auch sagen können, okay, wenn sie die ziehen, dann geht er zurück, aber das können wir verkraften. Dass die das nicht gerne gemacht haben, ne, das ist ja klar. Und das finde ich ja auch völlig legitim. So. Und ich finde, ehrlich gesagt, Chelsea hier zu kritisieren, ist für mich der richtige Ansatz. Weil Chelsea holt ihn am letzten Tag zurück, ohne ihn zu wollen, nur als Druckmittel, um ihn dann wegzuschicken.
Über das Genau, über das Vorgehen von Chelsea, also ja. Da, ich glaube, das kann man nicht oft genug kritisieren, dass die ihn jetzt, der ist unter Tränen, hat er Dortmund verlassen und ist jetzt am Ende zum Farmteam sozusagen nach Straßburg gewechselt, obwohl er da eigentlich
da gar nicht hin wollte. Da hat er aber im Privatjet auch schon wieder gestrahlt, ne? Das
ja, klar.
Also das
klar.
Ist dann alles immer auch ein bisschen Theater. Ja.
So, das ist total absurd, das ist eine verrückte Geschichte, die wird es so auch nicht mehr oft geben. Trotzdem, wie gesagt, sie haben der Sache zugestimmt. Ich finde eher diese Staffelung und diese Details der Klausel finde ich unglücklich verhandelt, um das mal so zu formulieren. Und wie gesagt, am 22.12. haben wir schon darüber berichtet, dass Chelsea das ernsthaft in Erwägung zieht. Sie hätten im Endeffekt mehr als einen Monat Zeit gehabt, um zumindest nach Alternativen zu schauen. Und dass es Alternativen gibt, gut, Wolfsburg hat jetzt 10 Millionen für Jonas Adjetay aus Basel geholt. Das sind immerhin auch 10 Millionen Euro, ne?
Ja.
Das ist nicht wenig Geld, ja. Aber es ist auch auf dem Innenverteidigermarkt schon so und der BVB braucht 2, wahrscheinlich sogar 3 Innenverteidiger im Sommer.
Genau, jetzt wird's nämlich spannend. Das finde genau. Ich nämlich jetzt, das und, ist nämlich eigentlich der richtig spannende Punkt daran.
Ja, und da hast du, finde ich schon, ich bin kein Scout. Ich habe zwar auch 1-2 Programme, um mir mal was anzugucken, aber ich beschäftige mich nicht täglich als Kaderplaner mit, wo ist ein spannender Spieler, wo ist das Potenzial, wo sind Situationen, die haben ja ihre Schattenteams, wo 5, 6, 7 Innenverteidiger draufstehen. Ich weiß schon, dass das nicht FIFA Manager ist und du klickst auf einen Dings und kaufst einen und hast den. Du musst auch gewisse Budgets einhalten und der BVB hat, und das geht in meine Gesamtkritik mit rein, im Sommer ja schon so viel Geld ausgegeben, dass sie sich einschränken für den Winter. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Teil der Hauptkritik meinerseits. Wenn die alle eingeschlagen wären, dann könnte man jetzt wahrscheinlich sagen, ach komm, dass da gucken wir drüber hinweg, ne? Oder ein Teil davon eingeschlagen ist. So, aber da vielleicht einen cleveren Vorgriff schon zu machen, wie sie es jetzt mit Kauer Pratsch zum Beispiel machen oder auch mit einem Lerma, der vor 1,5 Jahren schon geholt wurde, das hätte ja auch ein mögliches Modell sein können. Vielleicht noch nicht den Verteidiger zu haben, ja. Der dir sofort hilft, aber der dir wie ein Ansemino in den Spielen, wo er eingesetzt wird, dann eben da ist.
Naja, aber du brauchst ja im Winter, im Sommer, und kommen wir mal dahin, weil das finde ich tatsächlich super interessant. Du brauchst ja für den Sommer einen, der sofort da ist, weil du ja eventuell, gehen wir mal, Schlotterbeck abgibst, Chant-Vertrag läuft aus, Benzemaini geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr, Süle wird nicht verlängert. Das sind 4 Innenverteidiger, ja, die du ersetzen müsstest. Die du ersetzen müsstest. Das ist ja, das, ich würde das fast unrealistisch nennen, dass du das in einem Transfer, dann kannst du ja eigentlich in einem Transfersommer nur Innenverteidiger kaufen.
Ja, und das
wenn
ist
wenn du da eine gewisse Qualität willst.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Dass sie da absolute Qualität brauchen dann ab Sommer, das ist klar. Aber das unterstreicht ja meinen Punkt, dass es im Idealfall nicht verkehrt gewesen wäre, im Winter vielleicht schon mal jemanden zu haben, den du ein halbes Jahr ranführst. Wie gesagt, das ist die Königslösung und es ist ja nicht so, dass der BVB nicht über solche Szenarien nachdenkt oder nachgedacht hat, ohne dass ich jetzt einen konkreten Namen nennen kann. Juan Jiménez, der hatte sich leider verletzt, dann letzten Sommer, ja, das wäre ja so ein Kandidat gewesen.
Schon einer, den sich viele angucken, ne, von Union Berlin, wo ja auch der
Vertrag
im Sommer ausläuft.
Ja. So, ganz ehrlich, Diogo Leitch, das ist jetzt einer, der eigentlich in einer Dreierkette vor allen Dingen funktioniert, das schränkt sein Profil ein, also wenn der BVB irgendwann sagt, wir gehen auf eine Viererkette, was ich sogar eher präferiere als das Dreierkettensystem. Die Mannschaft hat sich aber in den Gesprächen mit Kovac zunächst so gewünscht, deswegen ziehen sie das auch durch. Das ist normal ein No-Brainer. Der ist im Sommer ablösefrei, der hätte jetzt 3 Millionen etwa gekostet.
Und in einer Dreierkette gespielt.
Genau, hat immer in einer Dreierkette gespielt. Ja. Das ist jetzt natürlich nicht der Wow-Spieler, der dich vielleicht qualitativ auf ein neues Niveau hebt. Aber mit Blick auf das, was du eben gesagt hast, du brauchst 3 bis 4 Spieler. Warum nicht so einer, der ja dich vielleicht auch in den Momenten, wo er gebraucht wird, weiterbringt, weil Kopfball gestark ist er, torgefährlich ist er. Ich verstehe schon, es gibt auch ganz viele, die bestimmt sagen, der BVB muss doch weg von diesen Bundesliga-Transfers und er muss wieder da und da und da gucken. Ja. Wollen sie und, auch, machen sie auch, aber das wäre sowas gewesen.
Aber das hat ja für mich auch diese Ansemino-Affäre gezeigt, dass es ja ganz, ganz schwierig wird, oder immer schwieriger wird, weil du einfach eine Handvoll Clubs hast, die so viel Geld haben, dass die einfach mit dem ganz großen Einkaufswagen durch die Welt fahren, alle Spieler da reinschmeißen, alle Spieler kaufen und dann du als normalsterblicher Club wie Borussia Dortmund, der sicherlich auch ein bisschen Geld hat, aber jetzt auch nicht so viel Geld hat, eigentlich gar nicht mehr anders handeln kann, als dann da an die Resterampe zu gehen und zu hoffen, dass da einer aus dem Wagen fällt, ne?
Klar.
Und das finde ich halt echt, das finde ich persönlich, das ist mir jetzt bei Anselmino wirklich extrem aufgefallen, dass ich das schwierig finde.
Ja, du, 100%. Und wenn man dann vor allen Dingen schaut, Oscar Bob, der ja auch ein Kandidat war, auch wenn wir an der Stelle immer gesagt haben, so heiß, wie das an linker und rechter Stelle von manchen Medien gemacht wurde, war das jetzt auch nie, wurde ja schon mal berichtet, dass der kurz vorm Wechsel steht und es eine Einigung gibt. Und aber dass so ein Spieler dann für, ich glaube, am Ende umgerechnet 45 Millionen Euro von Manchester City, von der Resterampe, wie du sagst, dann nach Fulham wechselt, zeigt das natürlich,
ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Ungleichgewicht, wirklich, das es gibt.
Ja, ja. Genau. Ja, klar, so. Du hast da auch noch 10 Premier League Millionen drauf, aber wenn er nach Deutschland oder in den Rest der Welt wechselt, dann kostet er immer noch 35 oder sowas. Ne? Und
klar,
das ist ja Wahnsinn.
Also. Ja, nur wo ich mich insgesamt immer ein bisschen wehre, Jesko, weil ich natürlich auch einen gewissen Überblick über den Markt habe und ich will jetzt nicht diese alte Mottenkiste rausholen mit Sven Mislintat und mit Kehl und mit hier und da, aber es gab schon auch in einer Phase, wo der BVB Bedarf hätte und ich will jetzt nicht auf diese Rajan Cherki-Nummer eingehen, es gab Spieler wie Yankuba Minté, der für viel Geld nach Brighton gegangen ist, den sie für 15 Millionen Euro hätten verpflichten können. Peter Susic, gegen den sie jetzt gespielt haben mit Inter Mailand, den hätten sie für 12+3 für 15 zumachen können. Ein Dumfries hinten rechts war ein Thema. Ein Jimenez, ein Max Alain von Man City. Also es gab oder gibt schon Spieler der Kategorie 15, 20, 10 Millionen Euro. Niko Kovac hatte mal im Sommer intern in einer Runde vorgeschlagen, Raul Floruc zu holen von Olympia Ljubljana damals, der jetzt bei Royal Saint-Gilloise in Belgien ist. Das wäre eine Ablöse von 5, 6 Millionen Euro gewesen als Backup zu Guirassy. Also der BVB muss, und das hat Carsten Kramer ja auch unterstrichen, wieder mutiger sein, sich auch mal wieder trauen.
Was heißt mutiger? Weniger Geld ausgeben für einen Spieler, wo sie hoffen, dass er besser wird, oder viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen Spieler zu holen, wo du eine gewisse Qualität garantiert bekommst?
Also mutig sein ist es für mich, dann, wenn ich ein Budget von 50 Millionen, 40 Millionen habe, 50 Millionen ohne Ausgaben, dass ich vielleicht lieber nach drei Spielern gucke, die dann halt 10, 12 Millionen kosten, als nach einem, ich sag jetzt mal Maxi Bayer oder einem Koto, die 25, 30 kosten, dass du da wieder hingehst. Und dann wird es dir vielleicht auch mal ein bisschen mehr verziehen, wenn ein 12-Millionen-Transfer nicht sofort funktioniert versus ein 25-Millionen-Koto-Transfer oder ein 30-Millionen-Euro oder sogar mehr, bis zu 35-Millionen-Bellingham-Transfer. Weißt du, so, das meine ich vielleicht mit ein bisschen mutiger sein. Und das unterstreicht ja auch Carsten Kramer. Früher da sein, wacher sein, mutiger unterm Strich sein, das hat er ja auch gefordert. Da muss der BVB vielleicht ein bisschen hinkommen und da wirkt er mir oft zu zögerlich in den Entscheidungen, auch Sebastian Kehl, ganz klar, aber auch Lars Ricken, auch die Scouts, und das merkt man ja auch beim BVB, das ist ja eine Kritik, die ich auch schon mal losgeworden bin. Du merkst diesem Kader einfach an, dass drei Trainer mit Sahin, mit Terzic, wenn du noch weiter zurückgehst, mit Kovac, dass mehrere sportliche Verantwortliche, ob ein Ede Graf in Istanbul, ob ein Sven Mislintat, der jetzt in Düsseldorf ist, ob ein Kehl, ob ein Ricken, dann gibt's noch einen Watzke, einen Kramer, einen Sammer, wobei ein Kramer jetzt ja nicht so viel fußballtechnisch Einfluss genommen hat die letzten Jahre. Du merkst, dass dieser Kader halt unausbalanciert ist und auch gestückelt ist, weil zu viele Leute links und rechts eine Meinung haben. Und das muss einfach ein bisschen klarer, ein bisschen schlanker werden.
Was dann auch Kehls Job ist, ne? Muss man ehrlich sagen. Kehl steht ja mächtig in der Kritik. Mhm. Ich finde manchmal zu Recht, oft zu Unrecht. Oft ist mir das viel zu undifferenziert, was da dann auch in gewissen Foren und unter Postings kommt. Aber auch zu Recht, weil das ist ja sein Job eigentlich, am Ende zu sagen, so Freunde, danke für eure Meinung. Das ist unsere Vision, das muss unsere Struktur sein, diese Spieler brauchen wir. Dafür ist er der Sportdirektor, ne?
Und ja, er ist auch dafür da,
dann die anderen Gremien zu überzeugen. Ne? Genau. Er muss ja dann auch die Leute, die im Zweifelsfall das Geld freigeben oder dann auch ihren Daumen heben müssen, davon überzeugen, dass das die richtigen Spieler sind. Und das geht ihm vielleicht ab und zu noch ein bisschen ab.
Mhm. Ja,
oder, klar, schneller eine Entscheidung treffen.
Ne? Genau, oder eben schneller eine Entscheidung treffen. Wohl wissen, dass das in diesem Umfeld bei Borussia Dortmund nicht immer einfach ist, dass es viele Zankereien, Deutungshoheiten hin und her auch intern gibt. Aber ich finde es völlig richtig. Also da hast du alles gesagt, dass da einfach irgendwie was passieren muss. und dass jetzt vor allen Dingen an die Sommertransferphase ganz, ganz wichtig wird, dass sich alle daran Wahnsinn. Messen müssen, ja, wenn ja, denn dann die, wenn ja. denn dann die entsprechenden Protagonisten sie überhaupt machen dürfen oder machen werden, das kann man nach aktuellem Stand auch nicht sagen.
Mhm. Du spielst so. Auf Kehls Hamburg Flirt an oder Hamburg
Flirt? Ja, Kehls Kehl, genau, ja. Kehls Hamburg Flirt, weiterhin Interesse, auch wenn man mit links und rechts mal telefoniert, sicherlich auch ungewiss, ob es in der Konstellation Ricken Kehl weitergeht, ob es also das ist ja ein Verein, wo immer eine gewisse Unruhe ist, wo immer auch links und rechts Kritik natürlich reinkommt, wo immer auch Leute in Führungspositionen, ob es immer noch ein Aki Watzke im Hintergrund ist, ob es vielleicht auch jetzt ein Carsten Kramer ist, mit dem eine neue Dynamik reinkommen soll, die werden schon auch gucken, wie natürlich auch die Ricken Kehl Zusammenarbeit funktioniert, welche Rolle der Trainer Kovac da spielt. Also da würde ich nie meine Hand dafür ins Feuer legen beim BVB, dass alles ab Sommer genauso weitergeht, unabhängig von der Positionierung.
Ja, also, ich will gerade mal nachfragen, wo geht denn deine Tendenz hin? Was würdest du denn sagen? Wo geht die CK-Zukunft hin? Für mich ist es ganz schwierig. Also ich bin das auch schon oft gefragt worden. Ja. Und ich habe immer so gesagt, kann ich gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Ich finde, es gibt ganz viele Pros zum Dableiben. Es gibt auch viele Pros zum Weggehen für ihn, wo er sagt, komm, macht euren Kram hier alleine. Ich kriege hier nur auf die Schnauze. Mhm. Ich gehe jetzt nach Hamburg und fange da nochmal im Prinzip neu an.
Ja.
Aber natürlich beim Club wie Borussia Dortmund arbeiten ist natürlich auch eine für ihn sicherlich auch eine Herzensangelegenheit.
Ja, klar. Du, Prognose schwierig, weil am Ende sagt man oder gibt man eine Prognose ab und dann wird das morgen irgendwo zitiert und es steht, Sky Reporter behauptet, dabei ist es gar nicht der Fall. Ich glaube, das Letzte, was du angesprochen hast, ist oder wäre zutreffend. Das habe ich auch wir haben ja den ganzen Tag rauf und runter analysiert am Deadline Day. Sicherlich konntet ihr, die uns hier jetzt gerade hören, bestimmt nicht immer alles hören, sehen, gucken. Vielleicht hat der ein oder andere auch kein Sky-Abo, wobei ab 18 Uhr wir ja im Studio A waren, das sogar dann live gestreamt wurde in der App und auf YouTube. Ich glaube, dass der letzte Punkt, den du angesprochen hast, vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Wenn denn wirklich ein adäquates Angebot käme in einer Sportgeschäftsführerposition, Zeit für einen Neuanfang, Zeit für Kehl, ne, irgendwie auch dann durch die größere Tür rauszugehen. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass es in der Konstellation, und das ist gar nicht mal nur auf Kehl bezogen, sondern in dieser Gesamtkonstellation beim BVB, dass es da einfach nicht erfolgreich möglich ist, weiterzuarbeiten. Und das hängt an ganz, ganz vielen Faktoren. So, das ist jetzt kein Sky Reporter legt Rücktritt nahe, sondern das ist ein
du
vielleicht.
Du machst die Überschriften selber hier, ne? Das ist
ja interessant. Ja, ja.
So, Kollegen haben wahrscheinlich schon so, den Block gespitzt.
Ne? Ja,
den Block gespitzt, den Stift gespitzt und den Block zurechtgelegt.
Ja. Nein, aber wie siehst du denn? Wie siehst du das denn? Weil ich habe das Gefühl, dass sie beim BVB halt so in ihrer eigenen Suppe, und das ist auch nicht immer nur negativ, weil es hieß ja auch mal, das haben ja auch einige dann vorgeworfen, so dieses, oder meinte Aki Watzke dann ja auch mal, viele würden sich die Finger danach lechzen, hier so eine DNA und Identität und Vergangenheit zu haben. Das ist auch alles schön und gut, aber ich glaube, dass so dieser externe Einfluss vielleicht dem Verein gut tun würde. Und das ist 100%. Nicht nur auf die Kehl-Position bezogen, ne? Das ist du kannst da auch in andere Positionen reingehen. Und ich gebe dir recht, dass manches auch unfair bewertet wird oder dass Sebastian Kehl auch nicht immer vielleicht so die Möglichkeit hatte zu handeln, wie er das dann vielleicht auch wollte.
Das,
ne?
Das sehen immer ganz viele nicht, die immer vordergründig sagen, ja, warum macht der Kehl das nicht? Vielleicht steht der Kehl auch da und sagt, ich darf es nicht machen, weil er ist der Sportdirektor, er ist nicht der Geschäftsführer. Am Ende gibt's auch noch andere, die da den Daumen heben oder senken müssen. Ne? Und das ist genauso. Ich finde das auch ganz schwierig, aber ich bin 100% bei dir. Der BVB braucht schon seit Jahren Einfluss von außen. Alle handelnden Personen, exklusive Kovac, und der hat mit Robert Kovac auch noch einen Ex-BVB-Spieler, im Team, sind aus der aus dem gleichen Dorf, um es mal ein bisschen bildlich hinzustellen. Ne? Die kommen seit Jahren alle aus dem gleichen Dorf. Egal, ob es ein Schein ist, ob es ein Kehl ist, ob es ein Zock war, ob es ein Watzke ist, ob es ein Kramer ist, ob es ein Ricken ist. Die kommen alle aus dem gleichen Dorf. Und irgendwann brauchst du da einfach mal ein bisschen frisches Blut. Und ich glaube, das würde auch der Identität von Borussia Dortmund echt gut tun. Wir reden aber übrigens, um das immer noch mal einzuordnen,
ich wollte es gleich
über den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga.
Ja, ja.
6 Punkte hinter den Überbayern, die ja die beste Saison aller Zeiten spielen.
Wir reden machen sie ja auch. Was machst du da so?
Ja, nee, aber das, ja, hast ja recht.
Ja, verstehe ich,
ja. Ja, das ist,
Ja.
Um nochmal die Dimension zu finden. Auch vorhin, ich wollte das eigentlich vorhin schon mal reingrätschen, wo du gesagt hast, die Neuzugänge aus dem Sommer haben alle nicht gezündet. Die sind Zweiter, auch mit diesen Neuzugängen im Kader. Ja.
Aber so, das zeigt doch viel mehr, Jesko, was mit...
Also viel mehr drin wäre.
Genau, ja, mit richtigen, vielleicht richtigen Weichenstellungen, mit auch im Sommer dann mit richtigen Transferschlüssen. Da würde mich gleich mal interessieren, wo du den größten Bedarf siehst. Wenn du da an den richtigen Stellschrauben drehst und die Mannschaft dann auch entsprechend verstärkst, vielleicht auch im einen oder anderen Moment verjüngst, vielleicht auch die entsprechenden Talente. Samuele Inacio soll ja jetzt ab dieser Woche dann auch mit Niko Kovac und mit den Profis mittrainieren. Das hat Hirschnagel, der Trainer der zweiten Mannschaft, so auch bekannt gegeben. Noch nicht spielen, aber mittrainieren. Wenn du da auch auf die richtigen Talente setzt und wieder so ein Gefühl reinbekommst, so, ne, dieses Wir-Gefühl und dieses BVB und die, weil du merkst auch ganz schnell Heidenheim wieder, ne? Du warst im Stadion. Kommen ganz schnell Pfiffe, wenn es irgendwie nicht läuft, ne?
Ja.
Und das zeigt ist, diese Unzucht. Das ist ja eigentlich absurd. Du bist Zweiter, du bist theoretisch auf Tuchfühlung zu den Bayern. Du hast, ne? Alles, was Schlotterbeck sagt, ist ja irgendwo richtig. Aber du hast als Fan oder die Fans wahrscheinlich nicht das Gefühl, wir sind dran, so, ne?
Also und von der Stimmung bist du Achter. In der Tabelle bist du Zweiter, von der Stimmung bist du Achter. Und das ist halt, etwas, was sich aber auch schon seit Jahren durch diesen Club zieht, ne? Diese ganz, ganz schnelle Unzufriedenheit. Das war ja auch unter Edin Terzic so, das war unter Nuri Sahin so, das war unter Marco Rose so, das war unter allen vergangenen Trainern so, dass es eine ganz, ganz schnelle, ganz große Unzufriedenheit gibt. Und da muss man sich halt mal auch beim BVB überlegen, wie können wir dagegen steuern und was können wir tun, um auch die Fans wieder dahin zu bringen, dass sie auch mal was verzeihen, ohne direkt so enttäuscht und wütend zu werden.
Ja, definitiv. Aber wo siehst du denn, wo siehst du deinen Bedarf?
Mit Blick die Innenverteidigung.
Also du hast ja Innenverteidigung gesagt, genau.
Das ist ja, ergibt sich ja aus sich heraus. Ne? Und deswegen sage ich ja auch, verlängert mit Emre Can. So, klar musst du gucken, wie kriegt er das körperlich in den Griff. Aber du brauchst Spieler für die Innenverteidigung. Wenn du wirklich theoretisch Schlotterbeck abgeben solltest, Can abgeben solltest, Süle abgeben solltest und mit Bensebaini nicht verlängern kannst, ins letzte Vertragsjahr gehen musst, da auch überlegen musst, was machen wir damit? Das kannst du nicht bezahlen im Sommer. Dann holst du dir im Prinzip nur Verteidiger und dann fehlt dir noch ein kreativer Mittelfeldspieler, den ich finde, den sie holen müssen. Ich habe mir da mehr von Chukwu Mekka versprochen.
Ja.
Ich dachte, er könnte dieser Spiritus Rector sein, der da diese, weißt du, so dieses Überraschende reinbringt, dieses Dribbling, diesen Pass, das hat er gezeigt in seinem ersten halben Jahr. Das zeigt er mir seitdem 0,0. Das ist ein ordentlicher, aber ein biederer Mittelfeldspieler geworden. Und das finde ich echt schade. Du brauchst jetzt einfach einen Sancho. Oh, er hat's gesagt. Ja, ein Typ wie Sancho. Ob es ein Sancho wird, ist völlig irrelevant gerade. Ne? Aber du brauchst so einen Typen. Du brauchst einen Typen wie Sancho. Du brauchst einen Typen wie Cherki. Du brauchst einfach so einen Typen, wo du ins Stadion gehst und als Fan sagst, oh geil, und als Gegenspieler sagst, oh nee, ich weiß überhaupt nicht, was der macht. Weil das hast du halt nicht, ne? Und das ist in diesem Kader praktisch mit Ansätzen mit Julian Brandt, der übrigens gegen Heidenheim ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber auch der bringt das halt nicht so konstant und ist auch eigentlich noch ein bisschen ein anderer Typ, ist gar nicht so dieser 1-gegen-1 Dribbler und Kreierer, wie zum Beispiel ein Sancho oder ein Cherki, nur um jetzt mal Namen genannt zu haben. Aber auch das ist eine Position. Und am Ende wirst du auch einen Stürmer brauchen. Ne, was passiert mit Guirassy im Sommer? Kommt da doch noch mal einer, der richtig viel Geld auf den Tisch legt für ihn und auch für den Verein? Dann ist der weg. Was machst du dann? Dann brauchst du plötzlich auch noch einen Stürmer. Und gute Innenverteidiger, da sind wir auch, ne, bei 20, 25 Millionen im Zweifelsfall. Stell dir vor, du musst drei davon kaufen. Die dir auch wirklich weiterhelfen.
Ja, klar.
Ja. Ne, und deswegen sage ich, verlängert mit Emre Can.
Ja.
Schaut, dass ihr vielleicht auch es gibt ja viele, die haben auch einen großen Hass auf Rami Bensebaini, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, der spielt das in der Dreierkette sehr ordentlich, kann auch links spielen. Ja. Ich würde mit dem sofort verlängern. Das ist auch einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Ich habe das übrigens auch versucht, Sebastian Kehl so ein bisschen rauszukitzeln in meinem Interview am Deadline Day, aber da wollte er gar nicht drauf eingehen. Weil am Ende sind das auch einfach wirtschaftliche Entscheidungen. Das Gesamtpaket Emre Can zu verlängern, wird hundertprozentig günstiger sein, als einen Innenverteidiger zu kaufen, der auf dem gleichen Niveau agieren kann wie Can.
muss halt fit sein, Jesko, ne? Das ist, also ja, was heißt fit?
Das steht überall. Absolut. Genau. Wenn der nicht fit ist, dann musst du dir halt wirklich überlegen, ob man weitermacht. Ja. Weil jetzt hast du die Option zu sagen, nee, das reicht uns nicht mehr, ne? Aber wenn der absehbar wieder wirklich wettkampffit wird, auch über längere Zeit, ist das für mich ein No-Brainer, mit dem zu verlängern. Einfach auch aus der wirtschaftlichen Sicht her.
Ich finde übrigens, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, Benze Baini, da sehe ich jetzt keine Not, selbst wenn er in letztes Vertragsjahr reingeht, der kam ablösefrei, dann lässt ihn halt am Ende ziehen und hast mit dem jetzt keinen großen Gewinn. Das fände ich jetzt persönlich nicht so tragisch.
Das könntest du gut nach 27 schieben, ne? Also die Entscheidung könntest du auch nach 27 schieben. Ja,
absolut. Genau, das gibt mir recht. Das könntest du gut schieben. Bin komplett bei dir, dass dieser Unterschiedsspieler, dieser klare Zehner dir fehlt, dass du dann auch auf den Flügeln, und das ist ja auch die Diskussion oder die Frage, gehst du wieder vielleicht irgendwann zurück auf ein System mit einem Flügelspieler oder mit Flügelspieler, mit echten Flügelspielern, dass du da wieder so dieses Kreative, diese Dribblings hast. Du brauchst einen ganz klaren Sechser, den du aktuell nicht hast, also wirklich einen Sechser, ja, einen klaren Unterschied zu Metscher, Choupo-Emeka, Bellingham, die alle drei vom Spielerprofil her sehr ähnlich sind, genau, ja. Ist dann auch eine Frage, was machst du mit Sabitzer, der dann in sein letztes Jahr geht? Lässt du das letzte Jahr so mitlaufen oder guckst
du dann perspektivisch? Weil den hast du nicht ablösefrei bekommen.
Ja, klar. Ja, das ist richtig. 20 Millionen waren es, glaube ich, damals. Süle wird mit Nico Schulz wahrscheinlich das allergrößte Missverständnis sein, kohletechnisch, ne? Gab noch einen Thomas Meunier, der war immer in Ablöse, ja, wobei in Süde war auch ablösefrei, ne? Aber auch ein Thomas Meunier. So, du hast da schon ein paar Sachen, wo du viel Geld verbrannt hast. Das sind übrigens auch so, alle sagen immer, wo ist das ganze Geld hin, ne? Aber das ist dann auch teilweise in diesen Gehältern, ne? Also ein Meunier kam auch an seine 10 Millionen Euro Handgeld eingerechnet. Ja. Also schon verrückt. Ja, das sind die Positionen, auf denen du was brauchst. Wie gesagt, ich weiß, das klingt immer so einfach. Wir können ja vielleicht mal in einer neuen Transfer-Update-Ausgabe, dann im März sind wir wieder zurück. Vielleicht können wir mal gucken nach Tipps oder nach Möglichkeiten, um euch mal was vorzuschlagen, was auf den einzelnen Positionen vielleicht möglich wäre. Ich habe diese Profile nicht, ich habe das nicht vor mir liegen, aber ich finde, sie sollten dann, weil du gesagt hast, sowas kostet dann 25, 30 Millionen. Ja, vielleicht, aber vielleicht gehst du dann auch in eine Richtung jüngere Verteidiger, sowas wie Anselmino im besten Fall schon fit kommend, die dich dann wirklich total überzeugen und überraschen.
Und nicht schon von City, PSG, Manchester United, Chelsea oder mittlerweile auch Leeds oder Newcastle weggekauft. Ne? Ja, oder was habe ich jetzt Florenz hat 30 Spieler verliehen.
Ist das so? Das weiß ich gar nicht.
Habe ich gelesen. Ja. Also ich habe es gelesen, dass die 30 Spieler verliehen haben. Also wenn ich so eine Zahl höre, das ist irre. Und selbst wenn es nicht 30 sind, wenn es nur 15 sind, wäre es schon irre. Also das.
Ja, dass diese. Ja, klar. Das sind so. Ja, also das ist sowieso auch mit Chelsea und Co. Also dass die theoretisch 50 Spieler, glaube ich, haben auf ihrer oder 60 Spieler auf ihrer Gehaltsliste. Das ist auch alles Wahnsinn. Ja, aber du musst vielleicht in so eine Richtung gehen. Ich habe es eben gesagt mit Max Alain, Giovanni Leoni war zum Beispiel auch mal ein Kandidat bei Borussia Dortmund, ernsthaft sogar, der dann nach Liverpool gewechselt ist, Italiener. Gut, gerade hat er einen Kreuzbandriss, aber der wäre bei Parma Calcio damals auch für deutlich weniger als dann die Ablöse, für die er gewechselt ist, nach Liverpool zu haben gewesen. Also dass sie vielleicht auch mal wieder in solchen, es muss nicht immer ein City oder ein Chelsea-Spieler
da grätsch ich mal einmal rein. Du suggerierst jetzt, dass die nur hätten Ja sagen müssen. Den holen wir.
Ja, in manchen, so? Also in den vorhin aufgezählten Fällen, ob das ein Minté, ob das ein Cherki, ob das ein Alain oder ein, also in den Fällen hätten die Spieler im Endeffekt im Endeffekt Ja sagen müssen, oder besser gesagt, hätte dann auch die sportliche Führung oder das Board auch am Ende Ja sagen müssen. Nur haben sie sich aus unterschiedlichen Gründen dann für andere Spieler entschieden. Also es war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon vieles vorbereitet, was sie dann am Ende hätten machen können. Okay. So, ne? Und das zeigt dann wahrscheinlich wieder dieses, der eine links sagt das, der eine sagt das, der andere sagt das, der andere sagt das. Und dann hast du sechs verschiedene Leute und fragst dich, das ist ja manchmal gut, diese Elefantenrunde, die ja abgeschafft wurde, aber dass du viel Expertise hast und viel diskutierst. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn am Ende zwei Leute entscheiden als sechs, sieben, weil du dann einfache Wege hast. Dafür kriegt dann aber auch der eine oder die zwei dann auf die Fresse, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber
Aber jetzt kriegt er nur Sebastian Kehl auf die Fresse.
Ja, das ist dann auch nicht ganz fair.
Das meinte ich vorhin. Ne? Also Sebastian Kehl kann ja über Wasser gehen, da sagen die Fans, warum schwimmt der nicht?
Ja.
Der Trottel.
Ja. So, das ist, das ist nicht einfach.
Es ist echt nicht einfach.
So ist es. Ja. Ich bin echt gespannt. Ja, siehst du mal, da haben wir uns hier richtig in Rage geredet, wir zwei.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, wie die Fans das am Ende sehen alles. Aber
apropos Fans, ich muss eine Anekdote erzählen.
Ja, erzähl.
Bei Spotify hat jemand kommentiert, ich soll bitte mal.
Ja,
das. Warte, hier. das Frikadellentrikot nicht so ins Bild halten, das wäre doof. Leute, ich habe nur das hier.
Ja.
Das hier hinter übrigens ist übrigens Bocker, ne? Das hast du ja auch, das Trikot. Das habe ich hier mal auf meinem Trikotständer hängen. Deswegen habe ich jetzt dieses andere
mal. Aber warte mal, gehängt. Für die jetzt nicht Video gucken, das Frikadellen-Trikot.
Achso, ist das von der Clubweltmeisterschaft?
Von der Clubweltmeisterschaft.
Genau.
Was ich am Anfang scheußlich fand, mittlerweile aber sogar cool.
Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt. Es hat was. Also ich finde es nicht so, ich bin ja eher so, bei Trikots bin ich sehr konservativ. Sonst bin ich gar nicht konservativ. Was Trikots angeht, bin ich sehr konservativ.
Ja.
Und das, was jetzt hier hängt, ist auch nicht so unbedingt mein Favorite-Trikot, muss ich gestehen. Ja. Aber es soll ja nur zeigen, Leute, die nur mal drauf gucken. Also ich habe jetzt hier dieses, das ist das Cup-Trikot, glaube ich, der vorvergangenen Saison oder so.
24 war es, glaube ich, ne?
Ich glaube 22, 23. Ich glaube 22, 23 oder 23, 24. Ich weiß es nicht genau.
Ja, ich glaube 23, ich weiß es auch nicht mehr. Boah, mit Trikots, ey. Wobei, ist ja Evonik noch drauf, ne?
Ja, gut, die sind ja jetzt auch erst seit dem Sommer nicht mehr drauf, ne? Deswegen, den ist auch noch, also auf dem, da ist auch Evonik.
Ah ja, stimmt, ne?
Also
klar.
Die sind ja jetzt nicht so lange weg, ne? Aber nur das mal kurz als Hinweis. Also ich nehme eure Kritik ernst, auch die von, ich glaube Jörg war es, der es geschrieben hat, die Folge aus England. Da könnt ihr euch sparen.
Die könnt ihr euch sparen.
So eine Folge.
Ja.
Nichts sagt nichts aus. Dann lieber gar keine. Okay.
Ja.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Ich sag euch, es ist auch, manchmal stehen wir ja da, jetzt reden wir gerade hier 46 Minuten, aber manchmal sind wir auch da und sagen so, boah, ist jetzt die Woche gar nicht so viel passiert. Was labern wir jetzt eigentlich, ne?
Ja.
Ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam.
Wir finden immer was.
Wir finden immer irgendwas. Ich finde im Übrigen hier hinter mir das, ich weiß gar nicht mehr, was für eins es ist, aber dieses Pikachu-Trikot da, dieses Gelbe mit den Blitzen, finde ich gar nicht geil, aber dieses Retro-Neongelbe, Schwarze, das finde ich zum Beispiel Weltklasse.
Super. Ja. Das ist ja meistens so, dass die Sondertrikots besser sind als die regulären.
Das ist so. Ja. Übrigens.
Ja.
Weißt du, was das für ein Lied ist, wenn ich singe? Dea Magica, Dea,
questa tua città. Nicht singen, sonst werden wir noch ausgeblendet.
Ach so.
Wegen Urheberrechtsverletzung.
Wegen Urheberrechts. Ja. Wie viele Sekunden gehen? 3 oder was? 4?
Nee, ich weiß ich nicht. Aber mach nicht weiter. Es war schön, aber
bitte. Atalanta Bergamo.
Atalanta Bergamo wird zum
Dea Magica,
nicht Leverkusen.
Ja.
Alle, die ich getroffen habe, auch kurz nach der Auslosung kam ein Kollege zu mir, hat die Faust gezeigt, gesagt, ja, zum Glück nicht Leverkusen. Ich gesagt, ja, das stimmt. Also zum Glück nicht Leverkusen, ja. Das wäre eine Katastrophe gewesen, finde ich, wenn du nach Leverkusen fährst. Also wenn du zu einem Champions League Spiel mit dem Bus fahren kannst, und zwar am Spieltag, dann finde ich's doof.
Finde ich auch.
Aber Atalanta wird richtig schwierig, dass die da weiterkommen, also locker wird's nicht.
Nein, aber musst du trotzdem am Ende. ziehen. Muss er trotzdem mal ziehen, wie man sagt.
Ja, heute sagen alle immer nur, das müssen wir ziehen. Das müssen wir
ziehen. Und dann bist du in dem sauschweren Restprogramm auf jeden Fall. Ja. Aber übrigens, eine Sache haben wir noch vergessen hier. Almogira Kaba nach Hamburg, der ist ja gerade so geplatzt, ne, auf den letzten Metern, weil die Hamburger, also die Vereine waren sich klar, der Spieler auch, der war ja schon in Hamburg. Am Ende hat der HSV gesagt, Fitnesszustand ist nicht so, dass wir am Ende sagen, der hilft uns sofort. Bitter für den Jungen, wäre dann am Ende der 5. Abgang gewesen aus Dortmunder Sicht. Der muss aber jetzt natürlich
einer, aber auch einer, der keine Rolle gespielt hat, ne?
So. Genau, ja, klar. Ja. Der muss jetzt auch in Dortmund natürlich zeigen, dass er will, dass er da rein will, auch in die Mannschaft, und muss da auch ranklotzen, ne? Das ist auch der Auftrag, der den er am Ende hat. So ist es. Jesko, haben wir eigentlich irgendwas vergessen? Ich guck gerade hier bestimmt. Links, rechts, kreuz, quer.
Aber
Wolfsburg am Wochenende. Was machen wir da in Wolfsburg?
Ja, musst du gewinnen, ne? Gewinnst du irgendwie.
Das ist so.
Die Bayern spielen gegen Hoffenheim am Wochenende. Wenn ich das richtig weiß. Hast du den Spieltag gerade vor dir zufällig?
Ja, die Bayern spielen gegen Hoffenheim, ja, das ist richtig.
Ja. Ja. Ist das Topspiel Samstag oder ist das Sonntag?
Boah, da fragst du mich was, warte mal. Aber da wäre ja das Sky blöd, wenn nicht, ne? Aber warte mal.
Aber können das ja auch nicht immer bestimmen.
Ich weiß. So. Gucken wir mal, was die DFL uns hier hingelegt hat. Wir haben, da seht ihr mal, wie top wir alle vorbereitet sind, dass wir das jetzt noch nicht wissen.
Erzähl doch sowas nicht.
Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Die Bayern spielen am Sonntag, 17:30. Da bin ich in Köln gegen Leipzig. Die Bayern spielen, die beenden den Spieltag um 17:30 gegen Hoffenheim. So, aber Gladbach-Leverkusen ist auch ein schönes Spiel, muss ich sagen.
Super, ja, auch gut, ja.
Ja. Nee, schön, so. Jesko. It's gut, dass du wieder gesund bist.
Noch nicht, ich arbeite dran.
Genau.
Die Medikamente machen es möglich.
Ja. Ah, leider. Aber du siehst gut aus, Jesko.
Das lieb, ich extra geschminkt hier und Licht angemacht.
Ja. Genau, in deinem Studio. Ist in top. Studio. So, bevor wir hier genug Zeit noch verplempern mit Quatsch, hat Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal uns ein Feedback geben, generell sowieso immer, was gut ist, was nicht gut ist, aber wie ihr denn das so seht beim BVB, was ist da im Argen, was muss ich verbessern, was sollte an Transfers her, gerne realistische Einordnung her, und dann können wir mal gucken, ob wir ein paar nächste Woche vielleicht sogar vorlesen.
Gerne auch objektiv,
ja. Genau. Und damit
alles klar.
Eine gute Woche euch.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.